Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 18.12. um 21 Uhr. Es ist der letzte Burnrate-Podcast vor der Winterpause. In rund einem Monat, am 15. Januar, findet unser nächster Podcast statt. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 18.12. um 21 Uhr. Es ist der letzte Burnrate-Podcast vor der Winterpause. In rund einem Monat findet unser nächster Podcast statt, nämlich am 15. Januar. Lassen wir es ergo nochmals richtig krachen. Kommen wir kurz zu den News. SoftBank zuerst. Der designierte US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, das japanische Telco-Unternehmen SoftBank Group wolle in den nächsten 4 Jahren in seiner Amtszeit 100 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. Die geplanten Investitionen sollen mindestens 100.000 Arbeitsplätze in strategischen Bereichen wie der KI schaffen, sagte Trump auf einer Pressekonferenz in seinem Mar-a-Lago Resort in Florida zusammen mit SoftBank-Chef Masayoshi Son. Er tut dies, Zitat, weil er seit der Wahl sehr optimistisch für unser Land ist, sagte Trump. Fun Fact war, das war ganz lustig, er versuchte Son während der Pressekonferenz dazu bewegen, nochmal 100 Milliarden zusätzlich zu geben. Und Son war ein bisschen überrascht und sagte dann, er werde versuchen, das zu erreichen. Also dieser Trump ist wirklich ein absoluter Sales-König. Es ist Stand heute nicht klar, wie SoftBank dieses jüngste Engagement zu erfüllen gedenkt. Ich habe kurz nachgeschaut. Das Unternehmen verfügt laut Ergebnisbericht vom September über 3,8 Billionen Yen. Das sind 25 Milliarden Dollar in bar. Also man muss hier noch einiges arbeiten. Maximilian, ist SoftBank nach dem Fusion Fund Disaster back on track?
Back on track, ja, weißt du, aus meiner Sicht sollte man SoftBank generell und gerade deren Chairman und Gründer Son niemals abschreiben. Ich habe ehrlich gesagt selten so einen risikofreudigen Investor, wir sagen ja gerne dazu Material Risk Taker, gesehen. Und ja, SoftBank hat 14 Milliarden in WeWork versenkt. Macht da nichts, oder? Und im November hat der Vision Fund wieder 7 Milliarden Gewinn reported. Für mich ist es einfach unglaublich, wie der Mann mit seiner Vision so konzentrierte Wetten eingeht in Unternehmen, die bereits schon Milliarden mit Milliardenbewertungen unterwegs sind. Das ist also wirklich unglaublich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Die FT hat ein extrem spannendes Porträt über den geschrieben, sollte man sich unbedingt mal durchlesen. Viele seiner frühen Wegbegleiter und Mitinvestoren sind sehr, sehr schlecht gefahren. Einige Geschäftspartner geben an, dass sie über den Tisch gezogen wurden. Aber ja, wenn ich es jemandem zutraue, 100 Milliarden für KI-Bets einzusammeln, dann Masayoshi Son. Und wenn er gerade bei 100 Milliarden ist, dann kann er auch 200 Milliarden machen, oder?
Genau, genau. Dann zu Revolut. Seit August 2024 haben Revolut-Mitarbeitende und frühe Investoren Aktien im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar verkauft. Die neue Bewertung des Fintechs von 45 Milliarden US-Dollar zog jetzt neue Investoren an, unter anderem den staatlichen Investmentfonds Mubadala aus Abu Dhabi. In einer ersten Verkaufsrunde konnten nur aktuelle Mitarbeitende verkaufen, in der zweiten Runde dann auch ehemalige Mitarbeiter und Investoren. Neben Mubadala kauften auch Goldman Sachs Kundenanteile des Fintechs. Gründer Nick Storonski verdiente allein in der ersten Runde zwischen 200 bis 200 und 300 Millionen US-Dollar, die er vom Tisch nehmen konnte. Guy, wächst hier nach der PayPal die Revolut-Mafia heran?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Vielleicht nehme ich hier mal kurz vorweg, was die PayPal-Mafia überhaupt ist. Ist für alle, die den Begriff in der Form so nicht kennen. Die PayPal-Mafia ist eigentlich eine informelle Bezeichnung für eine Gruppe ehemaliger PayPal-Mitarbeiter und Gründer, die nach dem Verkauf von PayPal an eBay im Jahr 2002 eine bemerkenswerte Karriere in Technologie- und Start-up-Unternehmen machten. Sie haben bekannte Tech-Firmen mitgegründet wie Tesla, LinkedIn, Palantir, YouTube und diverse weitere. Und der Begriff Mafia wurde scherzhaft geprägt, weil viele dieser Personen später enorm einflussreich in der Tech-Welt wurden und untereinander eng vernetzt blieben und einige Deals zusammen gemacht haben. Nur ein paar von den Gesichtern zu nennen, hier könnt ihr es bereits eigentlich erraten, das ist natürlich Peter Thiel, der hat Palantir gegründet und steckt hinter dem Founders Fund. Dann haben wir Reid Hoffman, der hat LinkedIn gegründet, der ist nur im VR von Microsoft. Chad Hurley hat YouTube mitgegründet und natürlich Elon Musk. Also eine Gruppe bekannter Unternehmer. Und ja, zurück zur Story von Revolut, die habe ich natürlich auch mitverfolgt und es ist natürlich super, dass da langjährige Mitarbeitende und auch frühe Investoren ein Cash-Event machen konnten. Und mit der Milliarde, die da ausgeschüttet wurden, eben 200 Millionen bis 300 an den Geschäftsführer Nick Storonsky und dann ungefähr 500 Millionen an frühe Investoren und der Rest an die Mitarbeitenden, da ist doch ein solides Polster an Kapital jetzt bei diesen Mitarbeitenden und da hoffe ich schon, dass einige davon dieses einsetzen, um neue Firmen zu gründen und dort natürlich auch wieder etwas Großes damit aufzubauen. Das Know-how, das sie jetzt mit Revolut aufgebaut haben, ist durchaus ein gutes Asset für den Beginn einer solchen Revolut-Mafia. Und das wäre natürlich für Europa extrem spannend. Ich meine, Revolut ist eine Firma, die in London gegründet wurde und dementsprechend sind auch einige dieser Mitarbeiter in Europa und England unterwegs. Wenn hier viele neue Top-Tech-Unternehmen durch diese ehemaligen Mitgründer und Mitarbeitenden gegründet würden. Definitiv ein gutes Asset für die ganze europäische Startup-Branche.
Gut, dann haben wir diese Woche noch schnell die größte VC-Finanzierungsrunde des Jahres gesehen, Maximilian.
Ja, ganz genau. Eine der größten Runden im Jahr 2024 war sicherlich Databricks. Diese haben sich nämlich bei einer Bewertung von 62 Milliarden US-Dollar satte 10 Milliarden US-Dollar an frischem Funding gesichert. Kurz als Hintergrund, Databricks ist ein Wettbewerber von Snowflake. Die Firma kennen ja wahrscheinlich relativ viele. Und Databricks ist quasi ein One-Stop-Shop für Datenintegration, gerade im Hinblick auf generative AI-Modelle. Als, ja, man kann sagen, integrative Datenplattform, die über allen anderen Layern liegt, ist es quasi das erste Portal, auf das man zugreift. Und es ist so eine Art, ja, Schweizer Taschenmesser, was KI-Daten anbelangt. Und die Runde an sich ist natürlich phänomenal hoch, was die Größe und auch das Volumen anbelangt. Eine solche Rekordrunde unterstreicht einfach, ja, das Jahr 2024 und den beispiellosen Appetit der Investoren auf schnell wachsende KI-Firmen. Und für mich spiegelt das auch wirklich Zeitgeist wider. Denn trotz der hohen Bewertung war die Runde auch wieder stark überzeichnet. Wir sehen hier die üblichen Verdächtigen. Angeführt wurde sie von Joshua Kushners Thrive Capital. Und die weiteren Investoren waren dann Andreessen Horowitz, DST Global, GIC Inside Partners, VCM Investment Management. Die kennt man alle schon von rivalierenden KI-Firmen. Und um das noch zu werten, das Geschäftsmodell von Databricks ist natürlich wirklich sagenhaft. Ich bin aber dennoch immer wieder erstaunt, wie schnell wir eigentlich diese unfassbar hohen Bewertungen und die Rekordrunden jetzt dann irgendwie fast im Quartals, ja, man könnte sogar sagen Monatstakt irgendwie auch akzeptieren und schlucken. OpenAI hat 6 Milliarden geraced, okay, Databricks jetzt 10 bei 62. Ich ertappe mich selbst ein bisschen, wie ich versuche, den Wert immer wieder durchzurechnen und zu überlegen, okay, wie kann man das Wert, wie soll ich sagen, wertbeständig differenzieren und auch dafür argumentieren, wie muss ein Investment Case für einen Investor aussehen, der bei 60 Milliarden reingeht als VC, oder? Und ich komme dann schnell ins Philosophische, einfach weil das, was passieren muss mit den Firmen in der Wertentwicklung, ist einfach so unfassbar hoch. Das müssen Firmen werden, die Billionen Potenzial haben. Und das, ja, da ist man dann schnell im Philosophischen, finde ich. Also schon noch ganz spannend, ja.
Genau. Speaking of Philosophie, ein Hinweis auf einen sehr spannenden Artikel von Mira Meckel an dieser Stelle noch. Sie ist Professorin an der HSG und Publizistin und sie hat in der heutigen Ausgabe des Deutschen Handelsblatts einen Artikel mit dem Titel «Im Zweifel für den Zweifel» veröffentlicht, sehr lesenswert. Die Hauptaussage des Artikels ist, dass Zweifel und kritisches Hinterfragen in der Wirtschaft und Gesellschaft essentiell sind, um Fortschritt und Innovation zu fördern. Meckel betont dabei, dass das Infragestellen bestehender Strukturen und Überzeugungen den Weg für kreative Zerstörung ebnet, wodurch das veraltete System durch durch neue, effizientere ersetzt werden kann. Sie warnt jedoch davor, dass übermäßige Regulierung und ein Mangel an Offenheit gegenüber neuen Ideen diesen Prozess behindern könnten. Daher plädiert sie für eine Kultur, die Zweifel zulässt und fördert, um kontinuierliche Weiterentwicklung zu ermöglichen. Sehr lesenswert, gerade während ein paar ruhigen Minuten über die Festtage. Gut, let's move forward, Guy. Mit was werden wir uns heute beschäftigen?
Heute blicken wir im Schwerpunktthema auf das VC-Jahr 2024 zurück und dann gehen wir, wie in der letzten Episode bereits angeteased, auf die Finanzierungsrunden von Inyova und Dict ein. Zudem haben wir auch noch die Series B vom ETH Spin-off Embotech für euch recherchiert.
Sehr gut. Schwerpunkt von heute ist der Rückblick auf das VC-Jahr 2024. Ich bitte euch, je ein Highlight und Lowlight zu nennen, das ihr für das 2024 seht. Ich beginne gleich. Für mich das Lowlight, finde ich, man sieht, dass Schweizer Startups noch immer relativ früh verkaufen. Also man hat jetzt ein paar Runden gesehen im M&A, wo Schweizer Gründerinnen und Gründer relativ in einem frühen Stadium die Firma an ausländische Firmen verkauft haben. Das kann für Gründer sehr spannend sein, definitiv, weil die Gründer ja noch meistens die Mehrheit halten in einer frühen Phase. Aber für die Investoren kann das natürlich nicht, oder man kann es auch sagen, katastrophal sein, wenn sie entsprechend mehr bezahlt haben in der frühen Runde, was ja häufig der Fall ist, weil die Bewertungen ja immer noch relativ hoch sind. Und das heißt, man hat hier einen Zielkonflikt zwischen den Investoren, die, wie gesagt, einen hohen Preis bezahlt haben, und den Gründern, für die ja ein Exit auch schon sehr früh spannend sein kann. Hier hoffe ich, forward-looking für die Zukunft, dass die Gründer noch ein bisschen zuwarten und eben groß oder größer denken und nicht bei der erstbesten Gelegenheit die Firma verkaufen. Das ist ja in den USA ein bisschen anders. Dort hat man das andere Extrem, was das auch nicht immer gut ist, nämlich dass die Gründer dann gar nicht verkaufen. Also man hat ein super Angebot auf dem Tisch und macht dann kein Exit, weil dann die Investoren sagen, hey, jetzt ist zu früh, wir machen euch viel größer, und dann am Schluss sinkt die Bewertung oder sinkt auch die Attraktivität der Firma und man kann gar nicht verkaufen. Also wahrscheinlich liegt so die goldene Mitte im optimalen Bereich und es ist sehr wohl dann irgendwann mal schon sinnvoll zu verkaufen, aber eben nicht bei erstbester Gelegenheit. Das ist für mich das Lowlight. Highlight: Es gibt immer mehr ausländische Investoren in der Schweiz. Man hat das zum Beispiel gesehen bei DeepCharge, bei Decentric, Oxile und auch weiteren Finanzierungsrunden, dass eben auch ausländische, auch angelsächsische Investorinnen und Investoren in der Schweiz Schweizer Startups finanzieren. Das ist eigentlich sehr positiv, ein gutes Zeichen. Wir haben ja kürzlich im Podcast darüber gesprochen, dass immer mehr internationale Konzerne ihre Zelte in der Schweiz aufschlagen, kürzlich hier in Zürich. Das ist sicherlich auch ein positives Signal. Also man kann sagen, 2024 hat die Schweiz und auch die Venture Capital Szene Schweiz deutlich an Format gewonnen, weil eben auch vermehrt ausländische Investoren hier investiert haben. Und ich glaube, diese Tendenz ist sicherlich positiv. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns nicht zu billig verkaufen, sprich, dass wir nicht zu früh das Heft aus den Händen geben und eben mehr Wachstumskapital noch zur Verfügung stellen. Wir sind extrem gut in der Frühphasenfinanzierung. Es gibt ja in der Schweiz fast 50 VCs, die meisten, also 80% davon, Pre-Seed Seed. Aber was dann kommt, das ist dann eher schwach. Also wir haben natürlich auch einige Investoren, die in der Lage sind, größere Runden zu stemmen. Sei das zum Beispiel eine Red Alpine, sei das B2B. Man kann auch Lakestar dazu zählen. Eigentlich kein Schweizer Fonds, einfach in der Schweiz domiziliert. Aber dort gibt es eigentlich noch zu wenig Kapital, was eben dann ausländischen VCs die Möglichkeit gibt, in der Series A zu investieren und die ganze IP, also das Intellectual Property nach Delaware Burr abzuziehen und das ist eben auch nicht unbedingt sinnvoll. Also hier braucht es sicherlich vermehrt Wachstumskapital in der Schweiz oder Investoren, die in der Lage sind, auch größere Runden zu stemmen. Guy, wie sieht es bei dir aus?
Ja, mit meinem Lowlight, da gehe ich ein bisschen auf den anderen Exit-Kurs als du. Ein früher Exit ist immer noch besser als kein Exit oder eben ein Konkurs oder ein Fire Sale. Dieses Jahr wurde, wie wir im letzten Jahr in unserer letzten Folge leider korrekt in unserem Ausblick auf dieses Jahr vorausgesagt haben, sehr viel Hoffnung und Kapital zerstört. Einige von diesen Konkursen haben wir auch bei Burnrate thematisiert. Und andere sind noch auf dem Weg zum Konkursrichter. Das haben wir leider auch schon durch verschiedene Kanäle miterfahren. Und ein paar Exits, die geschehen sind, waren nicht wirklich gute Exits, sondern Fire Sales. Es gibt einige bekannte Firmen, die wir beleuchtet haben, neben Yamo, Sintratec, Bestsmile, Inverse. Und ja, man kann ja nun sagen, das ist Teil des Spiels, des VC-Games. Und das stimmt natürlich auch so. Die meisten Investoren werden mit dem leben können und waren sich auch völlig bewusst, als sie das Investment gemacht haben, dass sie das abschreiben müssen. Aber in der aktuellen Situation, wo es extrem wenige Exits gab in den letzten beiden Jahren, sind natürlich die sich auftürmenden Verluste besonders bitter und jeder lechzt ein bisschen nach einem Liquidity-Event, der das Portfolio wieder ins Positive oder ins VC-Positiv hochzieht. Und genau das, eben so Liquidity-Events erhoffen sich jetzt viele fürs nächste Jahr. Die Erwartungen sind relativ hoch. Es wurden viele Firmen bereits genannt, die sich auf ein IPO im 2025 vorbereiten. Da gibt es einige sehr große Namen und da hoffen wir natürlich darauf, dass diese IPOs durchaus positiv verlaufen werden und wieder mehr Liquidität in unseren Markt gespült wird. Aber eben auch trotz, vielleicht kommen wir jetzt zum Highlight, auch trotz dieser wenigen Kapitalrückflüsse ist das Thema VC bei LPs, also bei Investoren in VC-Fonds, nicht vom Tisch. Dieses Jahr haben einige Fonds sehr gute Closings erreicht, in der Schweiz, ja in Europa und auch weltweit. In der Schweiz waren das auch nicht nur extrem etablierte Firmen oder Fondsmanager, die sich hier neue Fonds aufbauen können. Erwähnenswert finde ich die beiden Fonds 2, also der von zwei VC Asset Managers. Der eine ist der überzeichnete Pre-Seed-Fonds von Founderful, den wir, glaube ich, vor 2-3 Episoden mal erwähnt haben. Und der andere ist der Growth Fund. Die bringen eben effektiv Wachstumskapital aus der Schweiz, auch in Schweizer Firmen. Das ist der Forestay Capital Fonds 2. Das zeigt doch zumindest einen gewissen Appetit von Schweizer Investoren auf VC. Und diese LPs haben es eben gecheckt, dass in Krisenjahren mit niedrigen Bewertungen und wenig Wettbewerb um die besten Deals, so wie wir das jetzt haben, eigentlich der beste Zeitpunkt ist, um in VC zu investieren. Dazu kommen natürlich auch die europäischen und weltweiten Megafonds, die dieses Jahr sehr viel Kapital eingesammelt haben. Accel, Boulderton, A16Z, also Andreessen Horowitz und Benchmark haben alle unter dem Deckmantel des KI-Hypes hunderte von Millionen bis zu milliardenschwere Fonds geraced. Und spannend finde ich hier vor allem auch den 11. Benchmark-Fonds. Sie haben den nicht Benchmark-Fonds 11 genannt, also normalerweise sie werden Fonds benannt und dann eine römische Ziffer hinten dran gesetzt, also nicht Benchmark Fund II, sondern Benchmark Fund I, also eine arabische Ziffer 1. Und dies mit der Begründung, dass mit der KI eine neue technologische Ära gestartet hat.
Ja, sehr schön. Maximilian, wie sieht es bei dir aus?
Ja, weißt du, für mich ist ein großes Highlight auf jeden Fall, dass ich jetzt gesehen habe, dass die Bewertungen jetzt im Jahr 2024 sich mittlerweile wieder stabilisiert haben und das in der Breite. Im Jahr 2023 sah es dann teilweise für ja, alle Nicht-KI-Startups aus meiner Sicht wirklich schwierig aus. Von der Verhandlungsposition, was die Bewertung anbelangt, auf der einen Seite, aber auch, wie soll man sagen, den Härtegrad der Investorenklauseln im ABV auf der anderen Seite anbelangt. Und mich freut es gerade für die Schweizer VC-Szene, dass sich die Bewertung stabilisiert haben und eben auch andere Firmen, die jetzt nicht nur in dem KI-Hype sind, auch viel Zuspruch und Kapital finden. Das, was die Bewertung anbelangt, das hängt für mich auf der einen Seite mit damit zusammen, dass viele Firmen sich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auch reingewachsen sind von dem Wachstum. Die zwei Jahre seit dem großen Dip in den Valuations haben den Firmen wirklich Zeit gegeben, um jetzt auch auf der Topline, wie soll ich sagen, in die Bewertung reinzuwachsen. Auf der anderen Seite ist das Investorensentiment auf jeden Fall risikofreudiger und ja, das Konfidenzniveau ist relativ hoch, habe ich das Gefühl. Von daher freut mich das wirklich sehr und lässt auf das Jahr 2025 hoffen, was für mich ein großartiges Jahr im Venture Capital sein wird. Und deswegen habe ich auch anstatt einem Lowlight gleich nochmal ein weiteres Highlight mitgebracht. Ich habe ein bisschen geschummelt. Und zwar kommt dies aus unserer Meistermacher-Kolumne in der Bilanz. Kurzer Seitenhieb, falls ihr diese nicht monatlich lest, dann ist das absolut fatal, denn ich finde dies großartig. Schaut doch gerne mal rein auf der Bilanz-Webseite unter Meistermacher. Und da wurde in einem Artikel damals geschrieben über die Gen Z und mich hat da eine Studie extrem gefreut, die ich gelesen habe, und zwar zeigen Zahlen aus Deutschland, dass sich die Gründungsquote bei den 18- bis 24-Jährigen in den Jahren von 2017 bis 2023 mehr als verdreifacht hat. Also die Quote derjenigen zwischen 18 und 24, die gründen möchten. Und darüber hinaus haben sich die 25- bis 34-Jährigen so entwickelt, dass diese die höchste Gründungsquote haben, mit einem Anteil von 13,3%. Also mehr als jeder Zehnte aus der Gen Z ist bereits Gründer oder plant eine Gründung. Und das sind doch schöne Neuigkeiten. Der starke Wunsch nach Selbstbestimmtheit, gekoppelt mit einem hohen Sinnverständnis und Ambition, beflügelt aus meiner Sicht eine ganze Generation von EntrepreneurInnen. Und als Investor macht das einfach richtig Lust auf mehr und lässt auch auf zukünftige Generationen hoffen. Ja.
Ja, vielen Dank, Maximilian, dass du das erwähnst. Da kommt mir da in den Sinn, dass wir noch nie Themen festlegen müssen für nächstes Jahr. Der Marc Kowalski hat schon nachgefragt. Wir müssen da über Weihnachten in die Hosen und uns überlegen, was wir im nächsten Jahr alles schreiben wollen. Ich habe natürlich schon eine Liste ready und können wir dann gerne besprechen. Kommen wir noch zu den Hörfragen. Wir haben für heute eine ausgewählt. Wir haben wieder viele Hörfragen zugeschickt bekommen. Vielen Dank. Ihr seht auf burnrate.ch eine E-Mail-Adresse, wenn ihr etwas habt, das ihr uns mitteilen möchtet, bitte einfach einsenden. Selbstverständlich können wir nicht alle Fragen berücksichtigen. Wir picken da meistens eine bis zwei, maximal drei Fragen pro Folge heraus. Heute haben wir eine Hörfrage, die wir besprechen möchten, und zwar möchte Sylvie wissen, wie wir generell das Schweizer Ökosystem einschätzen, gerade auch im Vergleich mit anderen Ökosystemen.
Ja, lass mich doch da gleich mal kurz starten. Also das hiesige Ökosystem in der Schweiz, das schneidet sehr gut ab, wenn man das im Jahr 2023 in Startups investierte Kapital mit den Investitionen der Jahre 2018 und 2019 vergleicht. Da lag die Summe mit über 40% höher als in den beiden Vor-Corona-Jahren, also ein gutes Wachstum der Branche. Und das ist ein Wachstum, mit dem nur wenige andere Länder mithalten können. In den führenden Märkten wie den USA oder den UK, da liegen die Wagniskapitalinvestitionen im Jahr 2023 nur geringfügig über dem Niveau der Vor-Corona-Jahre 2018 und 2019.
Ja, das anhaltende Wachstum ist auf viele kleinere und mittlere Finanzierungsrunden zurückzuführen, aus meiner Sicht. Die Schwäche der Schweiz bei Mega-Investitionen von 100 Millionen Franken plus hat sich in der Krise dann ehrlich gesagt doch noch verstärkt. Und man kann hier lange suchen, eigentlich so lange wie man möchte. Man findet diese riesen Mega-Transaktionen einfach nicht. ganz generell, das haben wir ja schon oft etabliert, ist das in Europa sowieso ein Problem. Man sieht immer wieder, dass kluge GründerInnen sich oft sehr schnell in die USA orientieren, was das Wachstumskapital anbelangt, frühzeitig versuchen, US-Investoren auf den Cap-Table zu bekommen, da dann die Chance auf weiteres Kapital in den anschließenden Runden erstmal durch den doppelt so großen Finanzierungsmarkt viel höher anbelangt und dann noch generell, was Exits anbelangt, später sowieso. Und wenn man direkt schon vor Ort ist, dann hat man da einfach bessere Karten. Europa generell hinkt hinterher, was Exits anbelangt. Und dazu kommt eben noch, dass die Schweizer Börse nicht die größte ist und auch nicht die einfachste für so ein Listing. Und ja, das macht es natürlich nicht einfacher als Standort. Und um, wie soll ich sagen, eine Attraktivität in Richtung Startups für ein Listing zu zeigen. Zudem profitieren nicht alle Startups gleichermaßen von der allgemein guten Entwicklung, kann man sagen. Und es gibt eine Dichotomie zwischen den Gewinnern und Verlierern, wie die massive Zunahme der Liquidation von Startups im Jahr 2023 auch zeigt. Es ist oft so, dass die echten Gewinner überproportional bessere Runden, bessere Bewertungen und so etwas abstauben. Und diejenigen, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, die schlittern dann richtig in die Bredouille und in diesem Falle, wie wir hier sehen, auch in die Liquidation. Und man muss eben sagen, einige Länder wie Dänemark und die Niederlande schneiden einfach auch wirklich noch besser ab als die Schweiz.
Mhm. Ihr hört, wir beziehen uns vor allem jetzt auf Zahlen aus dem Jahr 2023, weil die liegen schon vor. Die 24er Zahlen, die definitiven, sollten jetzt dann auch noch eintreffen und werden diesen Trend höchstwahrscheinlich bestätigen. Ich wurde heute gerade gefragt von einem Finanzspezialisten, ob denn der Zeitpunkt, jetzt ein VC-Fonds zu starten, optimal sei, oder? Und die Analyse der Auswirkungen der Finanzkrise 2008 auf den Startup- und Venture-Sektor ermöglicht es uns, eben diese Frühindikatoren zu ermitteln, die auf ein Ende der derzeitigen, eher schwierigen Situation hinweisen könnten. In den Jahren nach 2008 gingen dem Aufschwung des investierten Kapitals eine steigende Zahl von Exits und mehr Starts von Fonds voraus. Außerdem wirkten sich die sehr niedrigen Zinssätze belebend aus. Betrachte man nun diese Frühindikatoren heute, so kann man nicht mit einer schnellen Erholung rechnen, wahrscheinlich. Die Zahl der Exits und der neu aufgelegten Fonds bleibt auf einem eher niedrigen Niveau und die Zinssätze sind zwar gesunken, jetzt auch jüngst, aber im Vergleich zu den Jahren unmittelbar nach der Finanzkrise immer noch relativ hoch. Also long story short, ja, ich finde schon auch, es gibt sehr viele positive Indikatoren, aber was eben noch fehlt im Moment primär, also first and foremost, sind die Exits, die nicht stattfinden. Und ich hoffe sehr, dass 2025 diesbezüglich ein besseres Jahr wird, dass eben mehr Kapital zurückfließt und dass eben dann die InvestorInnen, die LPs, wieder mehr Möglichkeit haben zu reinvestieren. Und das fehlt im Moment noch. Oder? Und dieser Finanzspezialist hat mir auch gesagt, er hätte jetzt kürzlich Capital Calls bekommen und es sei halt schwierig, diese Capital Calls, das heißt, Capital Calls heißt, dass die Fonds ihn bitten, die nächste Tranche zu überweisen. Und das ist nicht schwierig, diesen Capital Calls zu folgen oder nachzukommen, wenn nichts zurückgeflossen ist, oder? Und ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden im neuen Jahr, ist auch, ist es überhaupt zielführend, so lange zu warten, nämlich 10 Jahre, so lange dauert es in einem Fonds, bis das Geld zurückfließt an die Investoren? Oder gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, schon früher die LPs zu bedienen? Das ist sicherlich ein ganz großes Thema, das uns im Q1, vielleicht noch sogar im Q2 beschäftigen wird. Ich gehe davon aus, persönlich, wenn ich die Indikatoren anschaue, dass im Q3 dann deutlich mehr Exits, mehr M&A-Transaktionen und wahrscheinlich auch mehr IPOs stattfinden werden.
Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Du hast recht, Max. Und man sieht eben auch teilweise wirklich auch mittlerweile gute Zahlen, gute Performance hier auch, gerade in der Schweiz, was Deployed Capital anbelangt und so etwas. Aber man muss ein bisschen aufpassen, denn die Zahlen können schon trügerisch sein. Die gute Performance aus meiner Sicht jetzt hier gerade auch im hiesigen Startup-Ökosystem ist auch traditionell dem hohen Geldfluss aus dem Ausland in Schweizer Startups geschuldet. Die Schweiz ist im universitären Umfeld, in der Forschung, dem Tüfteln, dem Erfinden, ungemein besser aus meiner Sicht als im VC-Investieren aktuell noch, sodass ausländische VCs den Schweizer Startup-Markt schon lange auf dem Radar haben und hier mittlerweile auch Büros letzten Endes aufmachen oder Teams, die wirklich vor Ort sind. Und dadurch hat es natürlich auch eine gewisse Nähe mittlerweile zum Schweizer Markt, zum Ökosystem. Die Leute sind gut verdrahtet und vor Ort. Und aus meiner Sicht werden wir auch diesen Trend, werden wir sehen, dass sich dieser Trend fortführt und weiterhin die ausländischen Investoren enorm wichtig auch fürs Ökosystem sein werden.
Ja, und vielleicht ergänzend kann man auch noch die Breite der Schweizer Startup-Szene, die lässt sich auch mit Daten belegen. Nicht nur die Dichte, also die Anzahl der mit Risikokapital finanzierten Startups pro Kopf ist beeindruckend, sondern auch die absolute Zahl. Hierzulande entstehen pro Jahr rund 250 technologiebasierte Startups, die von Investoren finanziert werden. In Frankreich und Deutschland mit einer vielfach größeren Bevölkerung ist die Zahl nur gerade doppelt so hoch. Deep Tech Startups sind in Datenbanken nicht so einfach von anderen jungen Technologieunternehmen zu unterscheiden. Dennoch belegen mehrere Indikatoren die Stärke der Schweiz in diesem Bereich. So ist der Anteil der Startups, von denen mindestens ein Gründer einen Doktortitel hat, in der Schweiz dreimal höher als im Durchschnitt der OECD-Länder. Das ist natürlich immer gut, wenn da ein Doktor mit von der Partie ist, das kann ich hier jetzt gut sagen. Und auch die Dichte der Startups mit Patenten in der Schweiz ist etwa doppelt so hoch wie in Schweden und sogar fünfmal so hoch wie in Deutschland. Das sind also doch positive Zahlen, die wir hier aus der Schweiz reporten können.
Okay, schreiten wir zu den Transactions, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben. Was haben wir denn für heute auf unserer Liste, Herr Doktor?
Jawohl, das kann ich dir gerne sagen. Wir haben heute Injova, Dict und Embotech auf der Liste. Starten wir doch gleich mit Injova, das haben wir letzte Woche schon angeteased, das im 2017 von Tillmann Lang, Erik Glorfeld, Miroslav Zuzak und Chris Birkholz gegründete Startup hat gemäß Startup-Ticker 7,5 Millionen Schweizer Franken mit der Pensionskasse Abendrot im Lead aufgenommen. Die uns vorliegenden Unterlagen deuten aber auf eine deutlich größere Finanzierungsrunde von Injova hin, und zwar eine 10,5 Millionen Runde. Injova hat eine digitale Impact Investing Plattform aufgebaut, mit der sie ihren Kunden Rendite durch Nachhaltigkeit verspricht. Das heißt, eine finanzielle Rendite durch Investitionen in nachhaltige Firmen bzw. Firmen, die sich für eine nachhaltige Wirtschaft einsetzen. Dazu gehören Firmen wie Tesla und Beyond Meat, die sie in ihren Portfolios haben, aber auch Firmen wie Medartis und Coursera sind dabei, die Nachhaltigkeit großgeschrieben haben. Sie bauen jeweils Portfolios mit ungefähr 30 bis 40 Titeln auf, also setzen auf eine relativ breite Diversifizierung, und sie bieten ihren Kunden Anlagelösungen an, wie einfach Impact Investing in Aktien oder Investments, die Zinszahlungen abwerfen. Und dann bietet Injova auch eine Säule 3a Kontolösung an. Das könnte natürlich spannend sein für alle, die bis jetzt, also am 18. Dezember noch nicht eingezahlt haben, dass sie das noch nachholen bis Ende Jahr.
Mit ihrer Anlagestrategie zielt Injova auf eine Rendite von 6% mit Gebühren von 0,8 bis 1,2% per annum für die Assets under Management. Das finde ich relativ sportlich für eine Anlagestrategie, bei der vor allem in börsenkotierte Firmen investiert wird. Aber ja, es ist natürlich eine gezielte Anlagestrategie, die die Kunden haben wollen. Und Injova investiert ja nicht einfach in einen ETF, der wenige Basispunkte im Menschenvieh kostet. Injova ist ein vollständig regulierter Vermögensverwalter in der Schweiz und in Deutschland. Und sie haben bereits über 10.000 Kunden im Dachraum. Das ist doch beachtlich. Und rund 300 Millionen Franken Assets under Management.
Das sind doch wirklich schöne Zahlen, die Injova hier reportet. Machen wir doch mal eine kurze Modellrechnung. Ich möchte hier aber auch betonen, dass die Rechnung auf unseren Annahmen beruht, also den Zahlen, die wir vorher gerade erwähnt haben. Nehmen wir mal eine durchschnittliche Management-Fee von 1%. Mit den 300 Millionen Assets under Management heißt es, dass Injova nun 3 Millionen Franken Umsatz pro Jahr macht mit den 10.000 Kunden. Und dann kommen wir auf ein durchschnittliches Anlagevolumen pro Kunde und Kundin von 30.000 Schweizer Franken. Das finde ich auch noch recht hoch effektiv für eine solche digitale Anlagelösung. Und ich finde auch, das Rechenbeispiel, wie Sie das gemacht haben, zeigt eigentlich die Herausforderung von Fintechs, die im B2C-Bereich aktiv sind, sehr gut auf. Sie brauchen extrem viele Kunden, um den Umsatz so richtig zu skalieren. Injova hat ja schon beeindruckte 10.000 Kunden, die ihnen im Schnitt 30.000 Schweizer Franken anvertrauen. Das ist viel Geld und das sind tolle Zahlen, aber trotzdem sind sie erst bei einem Umsatz von 3 Millionen. Und sie müssen dadurch doch 10.000 Kundenbeziehungen und Kundenaccounts managen. Und wenn Sie jetzt mit Ihrem aktuellen Pricing auf einen Umsatz von 10, 20, 30 Millionen kommen wollen, müssen Sie dann halt eben 1 Milliarde oder 2-3 Milliarden Assets managen, was nochmal ein Wachstum von 3 oder 7 Mal oder noch viel mehr zu heute bedeutet.
Also ich finde 3 Millionen zu tief. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Umsatz nur 3 Millionen ist, aber deine Modellrechnung ist nicht trotzdem korrekt, was die Art und Weise betrifft, wie du das gemacht hast. Aber 3 Millionen, das ist schon extrem wenig. Ich bin nicht bei dir. Ich glaube, für Fintechs dauert es unglaublich lange, bis man auf einer kritischen Größe ist. Da gibt es zum Beispiel True Wealth. Die sind vor x Jahren gestartet und jetzt auf einer stattlichen Größe angekommen von Assets Under Management. Für mich so das Paradebeispiel. Aber wenn man sieht, wie lange das gegangen ist, das ist schon verrückt, oder? Also, man muss hier lange finanzieren. Man muss über viele Finanzierungsrunden gehen. Und ja, lass uns doch kurz das mal anschauen, wie das bei Injova war. Mit den 10,5 Millionen der letzten Runde hat die im 2017 gegründete Injova AG bereits mehr als 31 Millionen Equity Investments aufgenommen und das über 5 Finanzierungsrunden. In der ersten Finanzierungsrunde im August 2018 wurden 2 Millionen zu einer Bewertung von 7,5 Millionen Postmoney in die Firma investiert. Damals haben vor allem private Investoren das Geld angelegt. Als Insti war nur die Alternative Bank Schweiz mit ihrem Verein Innovation Fund mit von der Partie.
Ja, und nach dieser Seed-Runde hat Injova im April 2020 4 Millionen bei 20 Millionen Post geraced und im Februar 2021 dann nochmal eine 8 Millionen Runde, also immer eine schöne Verdoppelung und diesmal bei einer Post-Money-Bewertung von 37 Millionen. Hier auch fast eine Verdoppelung. In diesen Runden kamen unter anderem VI Ventures aus Berlin dazu. Das ist ein Impact-Investor, das heißt nun Copa Ventures. Habe ich kürzlich auch noch ein paar andere Investments von ihnen gesehen, die sie umgesetzt haben. Und neben diesen Copa Ventures kamen einige High-Caliber-Business-Angels dazu. Und der Schweizer Technologiefonds hat Injova einen Non-Dilutive-Kredit gewährt.
Genau, dann kam 2022 eine Crowd-Investing-Kampagne dazu. Dort hat Injova mehr als 5 Millionen in kürzester Zeit von vor allem Kunden von ihnen einsammeln können. Die 5 Millionen kamen von mehr als 2000 Supportern, das heißt ein Durchschnittsticket von 2.500 Franken. Die Finanzierungsrunde wurde mit weiteren 1,7 Millionen erweitert. Das heißt, im 2022 hat Injova nochmals insgesamt 6,7 Millionen aufgenommen. Diesmal zu einer Bewertung von 63 Millionen Postmoney. Was man hierzu auch noch sagen kann, die Crowd hat nicht Vorzugsaktien wie die Investoren erhalten, sondern normale Common Shares.
Ja, und nun in der aktuellen Finanzierungsrunde wurden erneut 10,5 Millionen in die Firma investiert. Die Pensionskasse Abendroth hat rund 5 Millionen dazu beigesteuert und dann kamen noch 5,5 Millionen von weiteren bestehenden Investoren. Gemäß den uns vorliegenden Unterlagen wurde die Pre-Money-Bewertung bei 35 Millionen angesetzt. Das heißt, Post-Money wurde die Firma mit etwas mehr als 45 Millionen bewertet. Das ist doch eine deutliche Downround zur letzten Runde, bei der die Crowd eine Post-Money-Bewertung von 63 Millionen in den Heydays im 2022 investiert hat.
Wenn wir das bei uns in die modellierte Cap Table kurz als Post-Money einfügen, haben die Investoren, die in der Seed-Runde investiert haben, aktuell ein 2,3x Multiple auf ihrem vor 6 Jahren investierten Kapital. Das entspricht einem IRR von etwa 14%. Also trotz der Downround okay. Die Investoren, die im 2021 zu einer Post-Money-Bewertung von 37 Millionen investiert haben, mussten ihre Position in Injova von damals etwas nach unten korrigieren auf 0,8x. Und die Crowd, die in der letzten Runde im Hoch von 2022 investiert hat, hat aktuell ein Multiple von 0,5x auf ihrem Investment.
Okay, nun lass uns zur Finanzierungsrunde von DICT übergehen. Die DICT AG hat im November eine Finanzierungsrunde in der Höhe von 3,7 Millionen verkündet. DICT ist eine im 2019 gegründete Schweizer E-Commerce-Plattform, die auf Community-basierten Handel und zielgerichtetes Marketing spezialisiert ist. Nun, was heißt das genau, fragt ihr euch sicher. Das habe ich mich auch gefragt. DICT hat eine Plattform aufgebaut, auf der klar definierte Gemeinschaften, das heißt Mitarbeitende von einem Unternehmen oder Studierende an einer Uni, exklusive Angebote von Marken, die an die Plattform angebunden sind, erhalten. Das heißt, machen wir ein einfaches Beispiel. Die Mitarbeitenden der Swisscom oder von der SBB erhalten ein zielgerichtetes, spannendes Angebot, ein Deal von Onrunning oder Apple zu sehen.
Das finde ich schon einen spannenden Ansatz von Targeted, also gezieltem Marketing, den DICT hier verfolgt. Die Firmen auf der Plattform können ganz gezielt Kundengruppen ansprechen, die sie eben ansprechen wollen. Solche Angebote gab es bereits in den Nullerjahren. Heute zählt DICT bereits mehr als 400.000 aktive Nutzer auf ihrer Plattform. In zwei Kategorien, Brands for Employees und Brands for Students. Dabei kennt DICT natürlich die Firma, bei der die Nutzer arbeiten, beziehungsweise die Uni, wo sie studieren. Das ermöglicht DICT, die Nutzer gut zu kategorisieren. Heute zählt DICT bereits mehr als 400.000 aktive Nutzer auf ihrer Plattform in zwei Kategorien, Brands for Employees und Brands for Students.
Ja, und das Geschäftsmodell von DICT basiert darauf, eine jährliche Gebühr von beiden Seiten der Plattform, also von den Marken, die zur Vermarktung ihrer Produkte und von den Firmen und Unis, die Angebote von DICT als quasi Mitarbeitenden-Benefits Studierenden und Mitarbeitern zukommen lassen können, zu verrechnen. Und dazu kommt noch eine Transaktionsgebühr für die Deals, die über ihre Plattform abgewickelt werden. Im letzten Jahr soll DICT bereits einen 8-stelligen Umsatz geschrieben haben, das heißt mehr als 10 Millionen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies GMV, also Gross Merchandise Volume, war und nicht der reine Innenumsatz. Sonst würden sie auch für die geplante Auslandsexpansion wohl gar keine externe Finanzierung mehr benötigen.
Noch kurz zur Finanzierung. DICT wurde im November 2019 von 7 Gründern gestartet, mit Nick Huber als CEO und VRP. Anfang 2023 haben sie ihre erste Finanzierungsrunde geraced, also etwas mehr als 3 Jahre nach der Gründung. Das heißt, sie haben zuerst ein paar Jahre gebootstrapped. Damals flossen 450.000 Schweizer Franken in Cash in die Firma bei einer Bewertung von 12 Millionen Pre-Money. Im Juli 23 und Juli 24 wurde nochmals 1 Million investiert. Die Bewertung wurde nur leicht angehoben und war bei 13,75 Millionen Post-Money. Nun wurde im November die 3,7 Millionen Finanzierungsrunde mit Ventra, einer Schweizer Investment Boutique aus Steinhausen, umgesetzt. Bei der 3,7 Millionen Runde war nur ein Teil in Equity, der Rest via Fremdkapital. Da uns die Aufteilung Equity und Fremdkapital nicht bekannt ist, machen wir jetzt mal keine Rückschlüsse auf die Bewertung.
Ja, wenn da jemand von euch mehr weiß, lasst uns das doch wissen. Aber auf jeden Fall Gratulation von unserer Seite an Nick zum Abschluss der Runde. Und viel Erfolg auf dem Weg ins Ausland. Gehen wir doch zur letzten Transaktion von heute. Und ja, vom Jahr 2024, die wir auf Burnrate beleuchten.
Embotech, das EDA Spin-off, das bereits im 2013 von Juan Jerez und Alexander Domahidi gegründet wurde, widmet sich dem autonomen Fahren und hat diesen November durch eine Pressemitteilung von BMW bereits groß auf sich aufmerksam gemacht. BMW nutzt die Softwaretechnologie von Embotech in ihrer Fabrik im bayerischen Dingolfing, um Neuwagen vollautonom auf dem Fabrikationsgelände zu bewegen. Die Fahrzeuge werden vollautomatisch fahrerlos zwischen den Montagehallen über kurze Prüfstrecken navigiert. Aktuell ist die Technologie in einem Werk im Einsatz, aber BMW hat bereits angekündigt, dass sie einen Rollout in weiteren Werken plant. Embotech hat nicht nur Anwendungen für das Automated Vehicle Marshalling, also autonomes Fahren in Fabrikarealen ohne Fremdverkehr, wie im Falle von BMW entwickelt, sondern sie bieten auch Lösungen an, die sie Autonomous Terminal Tractor, kurz ATT, nennen. Mit der ATT-Lösung zielt Embotech auf große Frachthäfen an, wo Fahrzeuge mit ihrer Technologie autonom im gemischten Verkehr, also bemannt und fahrlos heißt das, auf dem Hafenareal Güter bei jedem Wetter von A nach B transportieren sollen.
Ja, da sieht man wieder einmal, autonomes Fahren wird schon noch kommen, auch wenn es bereits mehrmals gehypt wurde und dann auch gefloppt hat. Je länger, desto mehr merkt man, dass autonomes Fahren akzeptiert wird, auch wenn die Hürden für den Individualverkehr nach wie vor extrem hoch sind. Eben wie du gesagt hast, im Falle von Embotech wird eben auf nicht öffentlichen Straßen, also nicht im öffentlichen Verkehr autonom gefahren, sondern in geschlossenen und ja, so etwas wie kontrollierten Arealen. Embotech hat nun gerade im Dezember ihre 23,5 Millionen Series B verkündet. Die Runde wurde von Emerald Technology Ventures und Yttrium angeführt. Yttrium ist ein deutscher Wachstumskapitalinvestor, der in B2B-Technologiefirmen investiert, und Emerald ist ein VC mit Büros in Zürich, Toronto und Singapur, der von globalen LPs wie Mitsubishi, Michelin, Liebherr, Caterpillar und so weiter finanziert ist. Sie investieren unter anderem eben in Technologiefirmen, die für ihre LPs spannend sein könnten. Genauso wie das im Fall von Embotech ist. Neben den beiden Lead-Investoren haben BMW iVentures, Nabtesco Technology Ventures aus Japan und der Sustainable Forward Capital Fund aus Griechenland sowie RKK VC aus Zypern investiert. Da ist also ein internationaler Mix von VCs, zu den bestehenden Investoren dazugekommen. Mit der Series B wurden nun total 37,5 Millionen Schweizer Franken in Equity in die Firma investiert, und die Post-Money-Bewertung liegt knapp unter 60 Millionen Schweizer Franken.
Sehr gut. Genau, das wäre es gewesen mit Burnrate im VC Insider Podcast. In eigener Sache noch ein Hinweis. Ihr merkt, wir sind wieder ein bisschen länger geworden. Unser Ziel ist es ja eigentlich, in der Logik von deutschen Startups, vom Podcast dort zu sein. Die sagen immer, wir müssen so lang sein wie ein Inlandsflug in Deutschland und der ist so circa 45 Minuten bis eine Stunde, wenn man von München nach Hamburg fliegt. Und der Inlandsflug in der Schweiz von Genf nach Lugano beispielsweise oder auch von Lugano nach Zürich ist ja ein bisschen kürzer. Das heißt, wir orientieren uns auch an dieser Zeit. Das heißt, wir werden kürzer werden im 2025. Das heißt, wir werden gewisse Themen weglassen und uns nur noch auf die spannendsten Themen fokussieren. Heißt nicht, dass wir bisher nicht spannende Themen gebracht haben, aber wir werden uns auf jeden Fall noch stärker fokussieren, sodass wir in der Zeitspanne 30 bis 45 Minuten liegen werden. Wir verabschieden uns nun in die Weihnachtsferien und sind am 15. Januar wieder für euch da. Wir wünschen euch schöne Festtage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches 2025. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für eure Treue bedanken. Das macht wirklich sehr viel Freude, wenn wir die Hörerzahlen genauer anschauen und deren Entwicklung. Take care und tschüss.